Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update der Migosens. Heute ist Freitag, der 5. Juni, und unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Mein Name ist Gregor Wortberg und bei mir ist
Natalia Wosniak, hallo.
Hallo Natalia. Wir schauen ja heute wieder gemeinsam mit euch zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf die wichtigsten Datenschutzthemen der Woche. Die Feiertage lassen uns nicht los, aber wir haben wieder ein paar interessante Themen mitgebracht, würde ich sagen.
Doch, haben wir. Doch.
Genau. Was hast du denn heute auf dem Zettel stehen?
Ich habe 3 Themen und eine Veröffentlichung und Veranstaltungshinweis. Bei den 3 Themen haben es auf dem Zettel geschafft, einmal ein Vorschlag der Aufsichtsbehörde Niedersachsen, LFD Niedersachsen, die eine effizientere Gestaltung von Bußgeldverfahren vorsieht oder vorschlägt. Dann ja neue Zuständigkeiten für den EU Data Act und eine Praxis von Landeskriminalämtern, die Standortdaten aus Werbetracking einkaufen. Und, wie schon gesagt, einen Veröffentlichungshinweis. Was hast du dabei?
Ich habe ein Millionenbußgeld aus Frankreich aufgrund mangelnder Anonymisierung mitgebracht, einen Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister für Fotostudios und Fotografen und eine Funktion beim Fahrdienstanbieter Uber wirft datenschutzrechtliche Fragen auf.
Dann würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren.
Und starte gerne rein.
Das mache ich. So, das erste Thema. Der Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen fordert eine Änderung der Verfahrensrechte. Denn die Datenschutzaufsichtsbehörden sollen demnach im gerichtlichen Verfahren dieselben Rechte wie die Staatsanwaltschaft erhalten. Aktuell verlieren sie nach Einspruch ihre Einflussmöglichkeiten und können zum Beispiel keine Rechtsbeschwerde einlegen. Die Aufsichtsbehörde will damit Doppelarbeit in Verwaltung und Justiz vermeiden und verweist auf das Kartellrecht, wo diese Rechte bereits erfolgreich gelten. Hintergrund ist, dass nach dem aktuellen Recht ein Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid direkt vor Gericht geht und bzw. landet. Ein Abhilfeverfahren, wie es das früher im Verwaltungsrecht gab, in dem die Behörde nochmal die Möglichkeit hatte, den Bescheid anhand des Einspruchs nochmal zu überprüfen und gegebenenfalls nochmal ja, den Bescheid zu ändern, gibt es seit vielen Jahren bereits nicht mehr. Das hat in der Praxis zur Folge, dass sich aktuell Gerichte und Staatsanwaltschaft in den Fall neu einarbeiten müssen. So, und daher sieht Herr Lehmkemper vom LFD Niedersachsen einen praktischen Nutzen für beide Seiten darin, wenn die LFD die begonnenen Verfahren vor Gericht fortführen könnte. Es geht also um die Aktualisierung des Verfahrensrechts, ähnlich dem bereits bewährten Modell im Kartellrecht, das die vorhandenen Fachkenntnisse nutzt und zugleich die Justiz entlastet. Ein interessanter Ansatz, wie ich finde. Wir werden sehen, ob sich das durchsetzt für die Praxis, aber glaube ich, schon relevant, ob denn wirklich die Aufsichtsbehörde nochmal drauf guckt nach einem Einspruch oder ob dann der Vorgang tatsächlich direkt vor Gericht geht und es aus den Händen der Aufsichtsbehörde damit raus ist. Von daher, mal schauen, wie es sich da eben weiterentwickelt.
Die französische Datenschutzaufsicht CNIL hat gegen Equia Operations France eine Geldbuße in Höhe von 5 Millionen Euro verhängt. Das Unternehmen gehört zu einem Konzern, der im Bereich klinische Forschung und Gesundheitsdaten tätig ist. Auslöser des Verfahrens war ein Fernsehbericht einer Investigativsendung, die über die Datenverarbeitung des Unternehmens berichtet hatte, und in Folge sind dann mehrere Beschwerden und Hinweise von Privatpersonen und Verbänden eingegangen. Im Mittelpunkt der Untersuchung standen dann nachher 2 große Gesundheitsdatenbanken, die das Unternehmen in Frankreich betreibt. Darin werden unter anderem Daten aus Apotheken und Arztpraxen verarbeitet, etwa Informationen zu Medikamentenabgaben, Diagnosen, Symptomen, Verschreibungen oder auch Behandlungsverläufen. Und nach Angaben der CNIL können davon mehrere Millionen Patientinnen und Patienten betroffen sein. Ein zentraler Punkt der Bußgeldentscheidung betrifft die Fragestellung, ob die Daten anonym oder nur oder pseudonymisiert waren. Das Unternehmen hatte im Verfahren geltend gemacht, die Daten seien anonym und fielen eben nicht unter die Vorschriften der DSGVO. Die Aufsichtsbehörde wies die Argumentation zurück. Die Daten haben wohl einen anonymen Anschein eher gehabt, also waren eher pseudonymisiert, aber aufgrund von Detailtiefe, wie jetzt zum Beispiel auch den Patientenverläufen und möglichen Verknüpfungen auch mit externen Informationen, ist halt ein Personenbezug herstellbar. Und damit handelt es sich um personenbezogene Gesundheitsdaten und die DSGVO ist eben anwendbar. Die Behörde stellte auch noch weitere Verstöße fest. Patientinnen und Patienten seien nicht ausreichend oder auch nicht korrekt darüber informiert worden, dass ihre Daten überhaupt weiterverarbeitet werden, also infolge der Abgabe in der Apotheke. Und in den Apotheken seien keine betroffenen Informationen ausgehändigt worden. Und außerdem kritisierte die CNIL, dass Betroffenenrechte, insbesondere das Widerspruchsrecht, nicht wirksam umgesetzt werden konnten. Da sieht man schon, da kommt da ganz schön eine Menge zusammen, die natürlich dann auch die Höhe des Bußgelds begründet. Das Unternehmen ist jetzt aufgefordert, da die Praktiken natürlich auch zu ändern. Ansonsten droht da ein Zwangsgeld nochmal von 10.000 Euro pro Tag. Ich glaube, für die Praxis ist da auch nochmal für uns und natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen, dass man da schon nochmal drauf gucken muss, ne? Dass auch Daten, die vielleicht einen anonymen Anschein haben, durch eben Kombination mit anderen Daten zu der Identifizierbarkeit von natürlichen Personen halt führen kann und dadurch wir dann wieder in der DSGVO dann natürlich landen. Ne? Spoiler, hier haben wir in den Veröffentlichungshinweisen, hat Natalia da auch nochmal was Interessantes mitgebracht.
Das wollte ich mir doch für später aufheben.
Ja, Entschuldigung. Ich konnte
Nein,
nicht
aber
anders.
Du hast ja recht. Also grundsätzlich sind ja die 5 Millionen natürlich ein sehr hohes Bußgeld vom Betrag her gesehen. Aber ich glaube, da wir hier personenbezogene Daten, Gesundheitsdaten haben, um die es hier geht, und auch noch von dem Umfang her, finde ich das jetzt auch gar nicht so viel, wenn man überlegt, dass wir in anderen Verfahren ohne Gesundheitsdaten auch schon mal höhere Bußgelder hatten.
Ja, gerade insbesondere auch, wenn man dann darauf blickt, dass es halt erstmal ein Mangel ist, auch noch an der betroffenen Information. Also ich würde jetzt auch nicht direkt damit rechnen, dass ich in die Apotheke gehe und meine Daten und auch vielleicht Behandlungsverläufe dann im Nachgang weiter ausgewertet, also personalisiert ausgewertet werden können.
Ja, auf jeden Fall. Also Obacht auch im Hinblick auf Betroffenenrechte und auf bei der Anonymisierung, dass ja auch wirklich anonym ist, beziehungsweise die Datenbank, der Datenbestand. Okay, so, das Datenverordnungsanwendungs- und Durchsetzungsgesetz, kurz DADG, ist am 30.05. diesen Jahres in Kraft getreten. Das DADG verteilt unter anderem die Zuständigkeiten zur Durchsetzung des EU Data Acts. Ein kleiner Einschub an der Stelle für die Zuhörer unter unseren Zuhörern, die da noch nicht so ganz fit sind. Der Data Act ist eine EU-Verordnung, die den Zugang zu und die Nutzung von Daten in vernetzten Geräten und digitalen Diensten regelt, um Transparenz, Wettbewerb und eine faire Datennutzung zu fördern. Der Data Act gilt EU-weit bereits schon seit dem 12. September letzten Jahres. Mit dem DADG, also dem Durchsetzungsgesetz, dem nationalen Durchsetzungsgesetz, steht nun auch das nationale Durchführungsgerüst da. Demnach ist die Bundesnetzagentur zuständige Behörde für die Anwendung und Durchsetzung des Data Act und zugleich zentrale Anlaufstelle für alle Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Stellen im Zusammenhang mit der Durchführung des Data Act. Die Bundesbeauftragte für Datenschutz, also BFDI, überwacht künftig die Anwendung des Data Act gegenüber Bundesbehörden und Unternehmen, stellt also die Datenschutzaufsicht dar. Damit hat die BFDI zugleich die Aufgabe, praxisrelevante Orientierung zu geben, um die Rechtsunsicherheit darüber, wie der Data Act und die DSGVO zusammenwirken, zu minimieren. Dabei ist es vorgesehen, dass beide Behörden partnerschaftlich zusammenarbeiten und sich auch intern abstimmen. Damit ist damit zu rechnen, dass wir in dem Bereich demnächst sowohl von der Bundesnetzagentur als auch vom BFDI weitere praxisrelevante Infos erhalten werden bzw. bereitgestellt werden. Und ja, wir schauen, wie sich die Zusammenarbeit mit den beiden Behörden entwickelt wird in dem Bereich.
Bei der Paderborner Porträtbox GmbH ist es zu einem schwerwiegenden Cyberangriff gekommen. Das Unternehmen bietet Fotohosting-Dienste für Fotografinnen und Fotografen und auch Fotostudios an, unter anderem auch für Schul- und Kindergartenfotos. Also über die Plattform können dann die Fotos im Nachgang dann ausgetauscht werden. Nach Angaben der hessischen Datenschutzaufsicht, die zwar jetzt nicht direkt zuständig ist, weil Paderborn in NRW liegt, die aber dennoch ein schönes FAQ veröffentlicht hat, verschafften sich unbekannte Täter am Wochenende des 16. und 17. Mai unbefugt Zugriff auf die Cloud-Infrastruktur des Dienstleisters. Und dabei wurden Fotos und weitere personenbezogene Kundendaten kopiert und anschließend beim Dienstleister gelöscht. Betroffen seien insbesondere Kinder- und Klassenfotos, Namen, E-Mail-Adressen, Anschriften und aber auch Zugangsdaten zu den passwortgeschützten Bildergalerien. Zudem wurde damit gedroht, die Daten, also eben auch die Kinderfotos, im Darknet zu veröffentlichen. Die hessische Datenschutzaufsicht weist jetzt auch nochmal darauf hin, dass die betroffenen Daten eben nicht nur unbefugt zugänglich gemacht werden sein konnten, eben aber auch das Risiko halt besteht vom anderweitigen Missbrauch für Betrugsversuche oder Identitätsdiebstahl. Und betroffene Kundinnen und Kunden sollten daher dann auch nochmal mit dem Fotostudio oder halt auch beauftragten Fotografen sprechen, ne, ob sie denn da auch betroffen sind. Weil die Fotografen und Fotografen andererseits natürlich dann in der Pflicht stehen, als datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle, da sie ja den Dienstleister beauftragt haben, die betroffene Person zu informieren, was unter Umständen ja nicht ganz leicht sein kann, da wird es vielleicht ja auch gerade bei Klassenfotos nicht direkt Kontaktdaten von den betroffenen Personen oder den Eltern der Kinder dann natürlich vorliegen. Dazu hat die Aufsichtsbehörde dann auch nochmal ein paar Handlungsempfehlungen dann in dem FAQ dann auch veröffentlicht. Besonders sensibel, natürlich ganz klar der Fall, weil es eben um Kinder geht. Die technische Aufarbeitung, was jetzt überhaupt passiert ist, ist jetzt so öffentlich nicht bekannt. Das liegt auch noch beim Dienstleister. Passend sicherlich zu dem Thema ist die Pressemitteilung des LFD Niedersachsen, welches ganz allgemein im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg von Meldungen von Datenschutzvorfällen auch eben durch Cyberangriffe festgestellt hat. 435 im Vorjahr, im ersten Quartal jetzt 573, also ist schon ganz schön ordentlicher Anstieg. Und in dem Zusammenhang erinnert die Aufsichtsbehörde auch nochmal an die Anforderungen der DSGVO an Verantwortliche, eben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen. Und dazu gehören eben auch abgesicherte Schnittstellen, Zugriffs- und Berechtigungskonzepte, eine Mehrfaktor-Authentifizierung und natürlich auch die Verschlüsselung gespeicherter Daten sowie Datensparsamkeit.
Das Landeskriminalamt Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zugegeben, so Heise, bei Datenhändlern Standortdaten von Smartphones aus Werbezwecken gekauft zu haben, um diese für Ermittlungen zu nutzen. Die Daten stammen aus Alltags-Apps und werden über Realtime-Bidding gehandelt. Es geht also um Daten, die Nutzer in der Praxis oftmals unachtsam oder weil es schneller geht, einfach mit ja alles akzeptieren, ja freigegeben haben und damit auch die Einwilligung zur Freigabe des Standorts erteilt haben. Daraus können präzise Bewegungsprofile erstellt werden, die über die Werbeindustrie an Datenhändler gelangen. Das LKA Mecklenburg-Vorpommern, so Heise, habe bestätigt, solche Daten in geringem Umfang genutzt zu haben, um Verflechtungen und Beteiligungen bei Online-Straftaten und Wirtschaftskriminalität zu analysieren. Ähnlich habe auch das LKA Brandenburg die anlassbezogene Nutzung eingeräumt, jedoch weitere Details zu den Daten offen gelassen. Diese Vorgehensweise, also der Einkauf über Datenhändler, ermöglicht es, den Ermittlern ohne richterliche Kontrolle an präzise Bewegungsprofile zu gelangen. Der ansonsten erforderliche Richtervorbehalt wird damit ausgehebelt, so die Kritik einiger Juristen und Datenschützer. Denn die Befugnis der Ermittlungsbehörden, herkömmliche Ortungsmethoden zu nutzen, wie zum Beispiel Funkzellenabfragen durchzuführen, ist grundsätzlich an hohe Hürden geknüpft. So ist zum Beispiel für die Funkzellenabfrage nach § 100g StPO ja ein richterlicher Beschluss vorgesehen und dies ist auch nur zur Bekämpfung von schwerer Kriminalität erlaubt. Kritisiert wird unter anderem auch, dass diese Daten niemals für die Zwecke der Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung generiert wurden. Hier an der Stelle ja ein Einschub von mir, macht Sinn, denn die Verarbeitung ist ja nur im Rahmen der durch die Nutzer abgegebenen Einwilligung erlaubt oder beziehungsweise zulässig und die aktuelle Nutzung stellt damit eine Zweckänderung dar, die einer eigenen Rechtsgrundlage bedarf. Heise berichtet weiter, dass nach einer bundesweiten Umfrage unter den 16 LKAs zwar 5 LKAs die Nutzung von eingekauften Standortdaten verneint haben, 9 LKAs aber eine Auskunft bisher verweigert haben. Insofern, es bleibt spannend. Der Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern hat bereits ein Prüfverfahren gegen das dortige LKA eingeleitet. Wie das Ergebnis aussehen wird, werden wir noch abwarten müssen. Insofern, was zeigt uns dieser Fall für die Praxis? Auch die Behörden nutzen vielleicht manchmal Vorgehensweisen, die im Lichte des Datenschutzes nicht ganz so zulässig erscheinen. Insofern, eine Überprüfung der Details wird natürlich zeigen, was jetzt genau da dran ist. Da fehlen dir die Worte, Gregor.
Ja, da fehlen mir die Worte. Also ich denke mal, das ist sicherlich ein gewisser Informationshunger da, auch gerade in der Kurzfristigkeit da wahrscheinlich, die da manchmal vonnöten ist und dann wird wahrscheinlich einfach gehandelt. Das jetzt so richtig ist, einer mal wieder dahingestellt.
Ja, es ist Vielleicht hat jemand einfach die Idee gehabt, einfach kurzfristiger, schneller an Daten zu kommen, ja, die man ansonsten über einen längeren Weg, über einen Richtervorbehalt, über richterlichen Beschluss kriegen müsste. Und so geht es einfach einfacher. Aber naja, einfacher ist nicht immer so zulässig.
Eben drum. Das ist auch eine wunderbare Überleitung zu Uber, die ich da dann einmal aufnehmen möchte. Und zwar führt Uber, das hat Heise jetzt berichtet, die Audioaufzeichnung von Fahrten ein. Also ich kann jetzt dementsprechend in meiner App aktivieren, dass meine Uber-Fahrt dann aufgezeichnet wird. Also dass alles, was im Auto gesprochen wird, dann aufgezeichnet wird. Die Funktion solle das Sicherheitsgefühl der Nutzerinnen und Nutzer stärken. Standardmäßig werden Fahrten weiterhin nicht aufgenommen. So soll es jedoch möglich sein, bereits vor dem Einsteigen eben diese Funktion zu aktivieren. Datenschutzrechtlich wirft das natürlich so ein, zwei Fragestellungen auf. Im Wesentlichen vielleicht auch schon ganz grundsätzlich die Frage der Zulässigkeit der Aufzeichnung. Uber stellt in diesem Zusammenhang auch die Freiwilligkeit der Nutzung der Funktion in den Vordergrund. Einerseits seitens der Nutzer, andererseits seitens der Fahrer, welche vor Fahrt über den Aufnahmewunsch informiert werden würden und dann die Fahrt aber auch ablehnen könnten. Die Freiwilligkeit, wie freiwillig die Einwilligung da dann ist, gerade wenn sie durch dann das Ablehnen am Ende des Tages weniger Geld verdienen, sei dann jetzt auch nochmal irgendwo diskutabel. Und zudem natürlich auch einfach Sachen wie Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes, auch wenn jetzt zum Beispiel während der Fahrt mal telefoniert wird und so potenziell auch Dritte von der Aufnahme betroffen sind. Was passiert, wenn Fahrgäste zusteigen oder die Mitfahrer von dem App-Nutzer jetzt auch nicht darüber informiert werden, dass da eine Aufnahme dann stattfindet.
Oder wenn der Fahrer während der Fahrt selbst ein Telefongespräch bekommt.
Genau. Also sind nur so zwei, drei Sachen, die man dann in den Raum stellen könnte. Ganz bisschen positiv ist vielleicht, dass die Aufnahme lokal auf dem Endgerät des Nutzers, also des Fahrgastes, gespeichert wird und nach 14 Tagen automatisiert gelöscht wird, sofern kein Vorkommnis gemeldet werde. Weder Nutzer noch Fahrer können auf die Aufnahme zugreifen. Also da ist jetzt kein Teilen im Nachgang irgendwie möglich. Mich persönlich interessiert trotzdem so die Umsetzung der betroffenen Information oder mal so eine Datenschutzfolgenabschätzung. Vielleicht.
Ja, auf jeden Fall das. Aber auch die Erforderlichkeit, um den Zweck zu erfüllen. Weil wenn ich mir so wirklich überlege, hilft das wirklich dem Sicherheitsgefühl? Oder wäre nicht so ein Panikknopf in der App vielleicht mehr hilfreich für das Sicherheitsgefühl, dass man sagt, okay, ich habe das Handy in der Hand und wenn jetzt wirklich irgendwas passiert, dann drücke ich auf den Panikknopf und dann wird der Standort geschickt in dem Moment, wenn ich drauf drücke. Wäre vielleicht ein bisschen besser für das Sicherheitsgefühl als ja so eine Aufnahme ins Blaue hinein von allem, was während der Fahrt passiert. Aber ja, mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ja, ist auf jeden Fall auch irgendwie Feuer drin. Das war's schon für diese Woche von unseren normalen News. Natalia, wie angekündigt, hast du aber noch eine Veröffentlichung mitgebracht.
Genau, und hier knüpfe ich auch an dein Thema von vorhin, Gregor, mit den Anonymisierung und Pseudonymisierung. Und zwar hat die Bayerische Aufsichtsbehörde, der Bayerische LFD, ein Arbeitspapier veröffentlicht, das sich mit der Identifizierbarkeit von natürlichen Personen beschäftigt. Schwerpunkt wird hier darauf gelegt, ob für die Identifizierbarkeit nur auf die vorhandenen Mittel des Verantwortlichen abgestellt wird oder auch auf Mittel Dritter. Es geht bei dem Thema also insgesamt um ein zentrales Thema, das darüber entscheidet, ob die Anwendbarkeit der DSGVO gegeben ist oder nicht. Habe ich schon eine identifizierbare Person, sodass dass die Grundsätze des Datenschutzes anzuwenden sind? Oder habe ich eine anonyme Person, die ich eben noch nicht identifizieren kann, sodass ich quasi außerhalb des Datenschutzrechts bin. Insofern, gerade im Hinblick auf unser Bußgeldthema von vorhin, glaube ich, besonders lesenswert diese Woche. Von daher, viel Spaß beim Lesen.
Das geht ja alles Hand in Hand.
Ja, wunderbar.
Wunderbar, Natalia. Vielen Dank.
Gerne.
Für diesen Veröffentlichungstipp dann noch zum Ende hin. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken wir wieder fürs Zuhören auch in dieser Woche. Und wünschen euch, wenn ihr uns am Freitag hört, ein schönes Wochenende. Ansonsten einen schönen Start in die neue Woche. Bis dahin.
Bis dahin.